und so viel Freiheit, wie nötig ist, gebunden an ihn. Und er wird gesegnet sein und ausgesendet werden durch ihn. Ein herrliches Bild, was Jesus hier beschreibt. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das Leben wird gelingen. Er hat ein gelingendes Leben. Ich möchte uns fragen, so am Schluss, lockt uns die Tür? Jesus meint, dass die Schafe die Gemeinschaft der Christen verlockend ist. Trotz allem, trotz mir, trotz dir, trotz ihnen. Warum? Weil er der gute Hirte ist und der Hirte der Schafe auch bleibt. Diese klaren Worte unseres Herrn fragen uns, wie bist du eigentlich hineingekommen? Wo war deine Tür? Niemand soll im Glauben verunsichert werden. Aber wir wollen klären. Klärungshilfe soll geschehen. Vielleicht sind wir woanders eingestiegen, nicht durch diese einzige Tür. Vielleicht haben uns Menschen mitgeschleppt in die christliche Gemeinde. Das ist gut, das sollten wir alle tun. Wir können unserem Freund und auch unserem Feind erst recht nichts Besseres tun, als ihn mitzunehmen dort, wo Gott zu Hause ist. Dort, wo Gott mit uns das Gespräch haben will. Dort, wo er die Tür öffnen will. Vielleicht lockte uns auch die Gemeinschaft. Ich denke, ein junger Mann, der kam einmal zu mir und sagte, wissen Sie, Herr Pastor, ich möchte das auch haben, was andere haben. Und diese Gemeinschaft ist für mich so verlockend, da möchte ich Zugang haben. So kamen wir ins Gespräch. Tolle Sache, das war schon so bei den ersten Christen in Jerusalem. Da staunte man, was das doch für eine ganz andere Spezies Mensch war. Vielleicht wurden wir hineingeboren und von den Eltern mitgenommen. So war das schon bei dem Paulus-Schüler Timotheus. Aber gerettet ist man nur, wenn man Jesus hat. Und nur durch ihn findet man auch Zugang. Nur der findet Weide. Es gibt so viele Menschen, die zur Gemeinde sich zählen und vielleicht nicht wissen oder spüren, irgendwie gehöre ich noch nicht recht dazu. Es könnte sein, dass sie noch durch die Tür Christus eingehen müssen. Das ist keine Schande, sondern es ist eine Klärung. Man kann ja an die Tür klopfen. Jesus hat uns ja ermutigt, an die Tür zu klopfen. Die Tür ist zum Öffnen da. Und er sagt, ich bin die Tür. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ein tolles Wort. Anklopfen und auftun. Bleiben wir beharrlich dran, bis wir sagen können, ich bin ganz dabei und gehöre zu seinem Volk. Und wo wir die Demut haben, uns auch so ganz bewusst einzureihen und verbindlich mitzumachen, das muss nicht eine freie evangelische Gemeinde sein. Aber irgendwo, wo ich ein Ja sage zu seiner Gemeinde. Ich wünsche Ihnen das von Herzen, aus eigener Erfahrung. Wir hören ein Lied, ihr tragt es uns vor, wir können es genießen und auf die Worte besonders hören.
Lass fließen. Wenn ich zu dir komm, dann werd ich satt umsonst. Du stillst die Sehnsucht in mir, füllst meine leere Hand, die Seele schreit nach dir. Durch Jesus suchen wir, mach weit.
Muss ich erstmal hier ein bisschen sortieren. Ich dachte gerade, ich hätte die richtigen Bücher mitgenommen, dann waren es doch die falschen. Aber ich habe alle Band dabei. So, das ist schon mal gut. Dieser kleine Punchinello geht zum Eli in die Werkstatt und kriegt erstmal so Augen. So Augen. Wie groß das alles ist. Der Hocker so groß wie er selber. Und die Werkbank, da muss man sich auf die Zehenspitzen stellen, um drauf zu gucken. Und dann der Mann mit seinem Bart und mit seiner tiefen Stimme. Und irgendwie ist alles völlig anders, als er dachte. Der erste Reflex ist, ich gehe wieder. Hier passe ich nicht hin. Und erst als er seinen Namen hört, merkt er, oh, das ist ja noch anders, als ich dachte. Ich dachte, so jemand Wichtiges wie ein Puppenmacher, der wird nicht jede Puppe kennen, die es auf dieser Welt gibt. Und dann fragt er, du kennst meinen Namen? Ja, ich habe dich gemacht. Dem nachzudenken, also ich habe da gesessen, als ich 14 war, habe ich Zinnfiguren angemalt. Und weil mir das irgendwann zu groß war, habe ich Minisoldaten angemalt. Und ich habe gedacht, ich muss die mal wieder rausholen und angucken. Bei einigen weiß ich, ist die Farbe schon wieder abgegangen, weil das nicht hält auf die Dauer. Ist ja auch schon ein paar Tage her. Aber ich würde jede Figur, die ich da rausnehme, da wüsste ich noch genau, die habe ich gemalt. Ich würde jetzt nicht mehr bei jeder Uniform wissen, welche das Vorbild dafür gewesen ist, aber ich würde genau wissen, in welchem Buch ich auf welcher Seite gucken muss, um die wiederzufinden. Insofern würde ich den Namen dieser Figuren wieder kennen. Und so denke ich mir, jemand, der etwas macht, etwas herstellt, wer ein Bild malt, wer ein Lied schreibt, wer ein Möbelstück zu Hause geschreinert hat oder was auch immer, wir werden uns erinnern, das habe ich gemacht. Und es wird uns wertvoll sein, weil wir es gemacht haben und wir noch genau wissen, also bei meinen Figuren weiß ich noch ganz genau, in der Zeit habe ich immer, haltet euch die Ohren zu, Billy Idol gehört nebenbei oder Aha, eins von beidem. Und die Musik kann ich heute noch hören, wenn ich die Figuren rausnehme. Ich weiß es noch ganz genau. Mir ist es wichtig gewesen mit diesem Staunen, in die Werkstatt vom Eli kommen und staunen. Das ist mir wichtig gewesen, weil das Thema des heutigen Tages ist. Wir beschäftigen uns heute und in der Woche für diejenigen, die in der 40 Tage Gott erleben Aktion mit eingebunden sind. Euch wird das noch häufiger in dieser Woche begegnen. Ein Lied des Staunens über Gott. Ein Lied, das eigentlich ins Alte Testament gehört, weil es sich wie ein Psalm anhört, ihr werdet das gleich merken, das aber erstaunlicherweise im Neuen Testament steht. und unter all den Psalmen eine insofern besondere Rolle einnimmt, weil es von einer Frau geschrieben ist. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium den sogenannten Lobgesang der Maria. Maria preist den Herrn. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb, das ist der Rahmen dieser Geschichte, etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Etwas Unbegreifliches ist passiert. Gott erwählt diese junge Frau aus einfachen Verhältnissen, um seinem Sohn den Eingang in diese Welt zu ermöglichen. Es gibt Bilder in der moderneren Kunst, die uns vor Augen zeigen, vor Augen malen, wie ungewöhnlich das ist, weil diese junge Frau nach allem, was wir wissen, 14 Jahre ungefähr war, nicht älter. Also wir würden vielleicht fast noch eher ein Mädchen sagen. Und es gibt Bilder, wo der Engel in ihr Zimmer eintritt und ihr die frohe Botschaft verkündet, dass sie schwanger werden wird. Und man kann sich vorstellen, eine 14-Jährige, die hört, du wirst schwanger werden und nicht weiß, wer ist der Vater, die hat ein Problem. Das ist unglaublich für sie und es erschreckt sie. Als Reaktion darauf zieht sie sich erst mal 3 Monate zurück zu ihrer Tante. Das muss sich ja irgendwie setzen. Aber was wir merken, ist, dass in dieser Zeit nicht entstanden ist, dass sie irgendwie versucht hat, klarzukommen und irgendwie versucht hat, ihr Leben in den Griff zu kriegen, sondern in dieser Zeit verdichtet sich ihre Erfahrung in einem Anbetungslied. In dem, was in der kirchlichen Tradition das Magnificat heißt. Diese Erfahrung, dass dieser Engel kommt und ihr sagt, du wirst ein Kind bekommen, verdichtet sich im Jubel. Jetzt wollte ich es vorlesen. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, eine unbedeutende Frau, gnädig angesehen. Ich bin angesehen bei Gott. Das ist das, was Maria in dieser Zeit für sich versteht. Sie versteht die Zumutung einer unehelichen Schwangerschaft als ein gnädiges Handeln von Gott. Gott hat Großes an mir getan. Das ist eigentlich das, was passiert, wenn wir mit unseren Erfahrungen in die Stille gehen, wenn wir uns rausnehmen und vor Gott bedenken, was passiert mit mir in meinem Leben, dann werden wir erfahren, hoffentlich, dass Gott zu uns redet. Und wenn Gott zu uns redet, und uns Verstehen gibt für unsere Situation, dann werden wir verstehen, dass er Großes an mir getan hat. Und was heißt das, wenn Gott mich ansieht, wenn Gott Großes an mir tut? Ich erlebe, ich bin ausgewählt, ich bin geliebt, ich bin wertgeachtet, so wie der Eli mit staunenden Augen und Ohren in dieser Werkstatt hört, natürlich kenne ich deinen Namen. Und du bist einzigartig für mich, weil ich genau weiß, ich habe keine andere Puppe gemacht, wie ich dich gemacht habe. Denen, die in dieser Aktion zum Jahr der Stille unterwegs sind, wird in dieser Woche eine Geschichte begegnen, die ich aber hier gerne vorlesen möchte. John Ortberg hat die in seinem Buch Die Liebe nach dir, der du dich sehnst, aufgeschrieben. Die Geschichte von Mary Ann Bird. Er schreibt: Ich wuchs, also das ist ein Bericht von ihr selbst, ich wuchs in dem Wissen auf, dass ich anders war und ich hasste es. Ich wurde mit einer Hasenscharte geboren und als ich in die Schule kam, machten meine Klassenkameraden mir klar, wie ich auf andere wirkte, ein kleines Mädchen mit einer missgestalteten Lippe und einer entstellten Sprache. Ich war überzeugt, dass niemand außer meiner Familie mich lieben konnte. Im zweiten Schuljahr gab es jedoch eine Lehrerin, die wir alle liebten, eine kleine, rundliche und fröhliche Dame, sie hieß Mrs. Leonard, eine sprühende Person. Einmal im Jahr machten wir einen Hörtest und schließlich war ich an der Reihe. Ich wusste aus vergangenen Jahren, dass die Lehrerin dabei am Pult saß, irgendetwas flüsterte, während wir an der Tür standen und uns ein Ohr zuhielten. Da stand ich dann und wartete auf die Worte, die Gott ihr in den Mund gelegt haben musste, jene 7 Worte, die mein Leben veränderten. Mrs. Leonard flüsterte, ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter. Wenn ich höre, dass jemand mich liebt, wenn jemand mir sagt, ich wünschte, du würdest zu mir gehören, dann verändert das unser Leben. Und es ist so wichtig zu begreifen und darüber zu staunen. Du darfst wissen, dass Gott dich liebt. Mit einer atemberaubenden Liebe. Gott weiß ganz genau, wer du bist und wer ich bin. Und er weiß ganz genau, was aus uns wird, wenn wir kleine Babys sind und er uns sieht. Weiß er, was wir so alles noch in unserem Leben anstellen werden. Und jeder von uns weiß, dass die Hälfte davon Dinge sind, vielleicht noch mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber es, lasst mich sagen, die Hälfte Dinge sind, von denen wir lieber hätten, dass Gott nicht wüsste, dass sie passieren. Und trotzdem, obwohl er das ganz genau weiß und genau kennt, liebt er dich und liebt er mich. Und sagt, ich wünschte, du wärst mein geliebtes Kind und würdest das wissen. Das ändert in der Tat alles. Wenn ich weiß, dass Gott mich so liebt, finde mein Schöpfer mich so liebt, finde ich für meine aufgescheuchte Seele Frieden. Finde ich Freude in dem Herzen, das manchmal verkümmert ist, weil so viele mir gesagt haben, dass an mir nicht so viel ist, was man wahnsinnig toll finden könnte. Das gibt mir Ruhe, wenn ich eigentlich dabei bin, mein Leben lang um Anerkennung zu kämpfen und schrecklich darunter leide, dass irgendjemand mir sagt, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Also dieses ganze Punktesystem, Punkte und Sterne, fällt von mir ab, weil ich weiß, es gibt etwas, das viel wichtiger ist. Der, der mich gemacht hat und der genau weiß, wer ich bin, der jede Schramme an mir kennt, der genau weiß, dass ich nicht so hoch hüpfen kann, nicht so tolle Worte gebrauchen kann, der sagt, ich liebe dich, so wie du bist. Du bist einmalig, einzigartig und niemand soll dir was anderes erzählen, weil ich genau weiß, was ich sage. Und das entdeckt Maria in diesem Lobgesang. Maria entdeckt, ich bin klein, Die Leute zählen noch nicht so viel auf mich. Ich weiß nicht, ob sie jemals viel auf mich zählen werden. Ich bin nicht hoch angesehen in dieser Welt. Und dann kommt Gott und sagt, doch dich. Dich brauche ich. Dich möchte ich in meiner Gegenwart haben. Das ist Erwählung. Erwählung bedeutet, dass ich verstehe, Gott möchte genau mich. Nicht unbedingt genau so, wie ich bin. Vielleicht will er mich verändern. Aber Gott möchte genau mich mit allem, was ich mitbringe, in seiner Gegenwart haben, um etwas mit mir anzufangen. Und Gott möchte genau mich und möchte mich gebrauchen in dem, was er in dieser Welt tut. Gott erwählt Maria und erwartet einen Beitrag zu seinem Werk in dieser Welt. Die Erwählung kommt der Maria ja entgegen als ein ziemlich großer Anspruch. Du wirst schwanger werden, na wundervoll. Und dann stellt sie sich dem zur Verfügung und sagt, ja Herr, was du willst, dafür will ich zur Verfügung stehen. Sie stellt sich dem zur Verfügung, der ohne sie auskommen könnte, aber nicht will. Gott hätte Jesus sicherlich auf irgendeinem anderen Weg in diese Welt bringen können. Aber das wollte er nicht. Gott hätte sicherlich eine andere Frau finden können, die für ihn seinen Sohn in diese Welt bringt, wenn es denn sein soll. Eine andere außer Maria, aber er wollte nicht. Er wollte sie. Mir ging dieser Satz durch den Kopf, die Friedhöfe dieser Welt sind voll mit Menschen, die unersetzlich sind. Das sagen wir uns manchmal, damit wir uns nicht so wichtig nehmen. Wir sagen manchmal in der Firma, wenn wir in Urlaub fahren, das kannst du vielleicht auch sagen, jeder ist ersetzbar in gewissen Punkten. Aber für Gott gibt es einen Punkt, an dem wir nicht ersetzbar sind. An dem wir nicht einfach sagen können, such dir einen anderen. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die sagen, Gott, ich glaube, du hast dich in der Adresse geirrt, weil das, was du möchtest, kann ich nicht. Mose hat Gott wörtlich gesagt, such dir einen anderen, die können das besser als ich. Und Gott hat gesagt, jetzt ist mal Feierabend hier, du gehst. Nicht mit diesen Worten, aber im Prinzip. Vielleicht habt ihr das erlebt. Ich habe das manchmal erlebt. Also beim Sport ist es so gewesen, da gibt es ja immer Mannschaften, werden gewählt und dann gibt es immer die zwei Allerbesten, die müssen dann die Mannschaften wählen. Dann weiß der Lehrer schon mal, die werden wenigstens die Spitzenleute kommen nicht in eine Mannschaft, sondern in zwei Mannschaften und dann wählen die ihre Mannschaft. Und das ist ja immer eine blöde Situation gewesen, jedenfalls bei uns, weil ich ziemlich sicher sein konnte, also wenn es um Fußballmannschaften gab, dann war Michael nicht immer der Letzte, aber sicherlich der Vorletzte, der dann irgendwo wusste, in welcher Mannschaft er mitspielt, weil die genau wussten, also wenn du den wählst, dann ist die Chance auf einen Sieg nicht so groß. Bei Jungscha-Spielen war das ein bisschen anders. Es gab bestimmte Spiele, da wussten meine Jungscha-Kameraden, das sind Spiele, da sollte man Michael dabei haben, das kann er gut. Und da wusste man, und das, darauf will ich jetzt hinaus, dieses Auswählverfahren, das kennen wir alle. Man wählt du und dich will ich auch noch haben, dich auch, dich lieber nicht, aber okay, wenn es gar nicht anders geht, dann komm her. Und bei der Jungscha haben wir unterschiedliche Geländespiele und so gemacht. Und bei manchen war genau das gefragt, was ich gut konnte. Und dazu war ich da. Und das war gut zu wissen, dass es so etwas gibt. Manchmal ist es so, dass für bestimmte Aufgaben braucht man genau diesen Menschen. Und Gott hat so Aufgaben für dich und für mich, wo er genau dich, genau mich braucht. Gott kann diese Welt auch ohne dich retten, ganz bestimmt. Aber er will das nicht. Gott kann in dieser Welt alle Menschen mit seiner guten Botschaft erreichen. Ohne einen von uns. Aber er will das nicht. Du bist gefragt von Gott. Er schätzt den Beitrag, den gerade du einbringen kannst. Es gibt noch ein Thema beim Thema Erwählung, diese Auswahl, das ist Erwählung und Neid. Das kommt in dieser Geschichte von Maria und Elisabeth auch vor. Maria geht zu ihrer Tante Elisabeth, die ist auch schwanger geworden, auch auf sehr außergewöhnliche Umstände, hat auch einen Engel bekommen, der ihr gesagt hat, worum es geht, also ihrem Mann. Und sie weiß, das ist ganz wichtig und besonders das Kind, das ich zur Welt bringen werde. Aber es ist nur der Vorläufer. Der richtige Knaller ist die Geburt von Jesus. Und Maria, die also nun Jesus zur Welt bringen wird und nicht nur den Vorläufer, kommt sie besuchen. Wie leicht hätte sich einschleichen können, dass sie sagt, na toll, Gott wählt und ich bin nur gut genug für den Zweitbesten. Das kennt ihr auch. Überall werden Menschen ausgewählt auf Kosten von anderen und überall gibt es das auch, du wirst nur Zweitbester oder Drittbester. Oder dieser, ich sag mal das Wort, verfluchte Platz unterhalb vom Podest. Es gibt drei Plätze, erste, zweite, dritte, schöne Medaillen, wunderbar, wir haben es gerade erlebt. Und wie bitter, wenn man den vierten Platz belegt. Was mache ich eigentlich mit diesen Gefühlen? Mit diesem Neid, Mensch, da sind Leute, die sind zu Sachen berufen, wow. Und dann komme ich. Da gibt es Kollegen von mir, die haben einen Doktor gemacht und die werden eingeladen zu Vorträgen, die ganz, wo ich immer die Ohren anlege und denke, wow, das möchte ich auch mal gerne so von mir geben. Aber ich bin ja nur Feld-, Wald- und Wiesenpastor. Wieslochpastor. Und es gibt andere, die sagen mir, Mensch, du mit deiner Gabe stellst dich einfach da vorne hin und predigst und wunderbar. Und ich, ja, halt ich. Wie oft vergleichen wir uns? Du hast 5 Sterne und ich habe 3. Oder, naja, ich finde dich auch toll, du hast 4 Sterne, aber Edge, ich habe 8. Wie oft gucken wir uns an und es schwingt mit? Ist es so? Es ist so. Was können wir tun? Wir können zu Eli gehen, haben wir in der Geschichte gehört, um das nun mit diesem Bibeltext auch zu verbinden. Wir können in die Anbetung gehen. In dem Moment, wo ich Gott anbete dafür, dass er handelt, dass er derjenige ist, der wählt, der es gut macht. In dem Moment, wo ich in Gottes Gegenwart trete und Gott sage, ich freue mich so, dass du mich liebst, flieht der Neid von mir. Weil da, wo ich Gott begegne und wo Gott mir sagt, dich will ich haben, spielen die Punkte und die Sterne keine Rolle mehr. Das ist eine Kindergeschichte, aber ich habe so oft gedacht, wenn ich die gelesen habe, eigentlich so gut, wenn man die als Erwachsener hört. Wenn man das hört, ich brauche mich nicht mehr vergleichen, auch nicht mehr vergleichen lassen. Ich darf dabei sein. Ich merke, dass ich geliebt bin, mehr als ich eigentlich dachte. Maria staunt. Sie staunt über Gott. Sie staunt darüber, dass sie ausgewählt ist. Meine Seele erhebt den Herrn. Von ganzem Herzen preise ich ihn. Und Maria staunt darüber, dass Gott irgendwie andere Werte hat, als sie das gewohnt ist. Sie selber ist ein Mädchen. Hier steht eine unbedeutende Frau. Der Verlobte von ihr ist ein Handwerker, gehört auch nicht wirklich zu den Wichtigen im Ort. Die ersten Gäste nach der Geburt von Jesus sind denkbar einfache Menschen, die auch ein bisschen streng riechen. Irgendwie muss Gott andere Werte haben, als wir das gewohnt sind. Gott, so sagt sie in diesem Lied, bevorzugt die Armen. Er widersteht den Mächtigen, also die, die Macht haben, alles umzusetzen, was sie wollen, stoßen an eine Grenze und komischerweise ist es die Grenze von Gott. Gott wendet sich von Stolzen ab. Und Gott hält fest an dem, was er zugesagt hat. Das sind andere Werte, als das Maria gewohnt ist. Und ich glaube, es sind andere Werte, als wir das gewohnt sind. Ich glaube, es sind Werte, die wir ganz neu uns klar machen müssen. Gott wertet anders über dich und über mich und über alles, was in dieser Welt vorgeht. Und Gottes Wahl wird nicht durch bestimmte Vorzüge an uns entschieden, sondern von seiner Liebe. Insofern ist es eine verrückte Wahl. Vernünftiger wäre ja, wenn Gott die aussuchen würde, die halt Vorzüge hätten, damit sie große Dinge für ihn tun können. Und die, die nicht so viele Vorzüge hätten, damit sie die etwas weniger wichtigen Dinge tun. Und die, die gar keine Vorzüge haben, dass sie möglichst nichts für ihn tun. Das ist dann nicht so peinlich. Gott ist verrückt und wählt gemäß seiner Liebe und nicht gemäß der Vorzüge, die wir mitbringen. Was heißt das? Das heißt, du musst wissen, Gott wählt dich aus Liebe. Du kannst diese Liebe nicht verdienen. Man kann nicht zu Gott kommen und sagen, jetzt schau dir mal hier mein Bundesverdienstkreuz an. Das ist doch mal ein Grund, dass du mich liebst.